Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, was es bedeutet, in Autorität im Namen Jesus zu leben und zu wandeln. Also, wenn du nicht in diesem Gottesdienst warst, dann solltest du dir diese Predigt unbedingt anhören. Wenn du irgendwo im Internet bist, bei Facebook oder sonst wo, Twitter, wie auch immer, poste diese Predigt, gib sie rein und sag, Leute, das müsst ihr hören. Weil wenn das Volk Gottes das begreift, was ich letzte Woche gesagt habe, dann werden wir unser Land verändern. Dann werden wir wirklich unser Land zum Positiven, zum Guten, auch in unserem Umfeld, wo wir leben und laufen, zum Positiven verändern. All dieses hängt zusammen, auch dass wir wissen, also ich habe ja theologische Wahrheiten am letzten Sonntag ganz klar rübergebracht und habe auch gemerkt, während ich sprach, wie der Heilige Geist das transportiert und dass er bei so vielen dieses Aha gemacht hat, diese Offenbarungserkenntnis. Und ich habe sehr viele Rückmeldungen, wo auch verschiedene gesagt haben, dass das ist, was wir in unserem Land brauchen als Gläubige, dass wir wissen, dass wir in dem Namen Jesus sind und welche Autorität und welches Recht und so weiter wir darin haben, auch zu leben und auch zu handeln. So, wir sind tatsächlich die Stellvertreter Christi, Botschafter Gottes, Gesalbte Gottes hier auf dieser Erde. Und so hörst dir doch bitte einfach an. Ich habe dann mir diese Woche seitenweise Bibelstellen rausgeholt und einfach nur ein paar wichtige rausgeholt und habe festgestellt, dass all diese Wahrheiten ein Teil von uns werden, und zwar nur dann, wenn wir Jesus erkennen, wenn wir Erkenntnis des Sohnes Gottes haben. Also nur theologisch zu wissen, dass das richtig ist, dass das wahr ist, das hilft uns nicht wirklich. Spricht jemand Französisch, der dolmetschen könnte hier? Keine, leider heute nicht. Sorry, Schwester. Ja, okay, vielleicht müsst ihr um Auslegung beten, denn das, weil wenn ich jetzt für Sie Deutsch rede, ist das für Sie wie Sprachen reden und dann könnt Sie ja die Auslegung bekommen. Okay, na gut. Also es hat mit der Erkenntnis zu tun, weil die Schrift sagt, schon im Alten Testament, Gottes Volk geht nicht zugrunde, jetzt sagt Gott wegen Sünde, sondern mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Ja? Nicht aus Mangel, weil sie keine Bibel haben oder nicht Predigt gehört haben, sondern aus Mangel an Erkenntnis. Daran geht mein Volk zugrunde. Deshalb passiert nicht, was Gott eigentlich sagt, was durch uns geschehen könnte. So habe ich mich also sehr stark die Woche auch befasst mit diesem Bereich, den Sohn Gottes zu erkennen, und habe festgestellt, damit steht und fällt alles in unserem Leben, ob wir Jesus erkennen. Und ich weiß nicht, ob ich das hinterher vertiefen werde, was ich mir da so alles gelesen habe und in meiner Seele verdaut habe. Ich mache das ja so, dass ich zum Beispiel so Bibelstellen dann einfach dann lese ich sie abends nochmal durch, weil das ist ein guter Weg, so ins Bett zu gehen. Und morgens wachst du oft auf und in der Nacht, während du schläfst, dein Geist ist ja lebendig und wach, der schläft ja nicht. Und der Geist kann mit diesen Dingen, mit diesen Versen arbeiten. Und er nimmt sie auf, es ist lebendiges Brot für ihn. Und dann wacht man morgens manchmal auf und dann sagst du, wow, ja, das hast du, auf einmal ist es präsent. So, ich bin gestern Abend auch nochmal gesagt zu Marita, ich muss mir ganz einfach jetzt nochmal einen ganzen Haufen Gottes Wort reinziehen. Und dann habe ich ganz so knapp 2,5, 3 Seiten dann einfach über Erkenntnis Gottes mir reingelesen und runtergeladen, auf eine Word-Datei gespeichert. Also das einmal zum einen gelesen in der Bibel, dann auf Papier gebracht, nochmal gelesen. So arbeite ich mit dem Wort. Ich lese es mir rein, dass es ein Teil von mir wird. So, wenn wir es nur einfach mal hören oder mal gelesen haben und dann Arrivederci, in die nächste Runde weitergehen, so, dann werden wir nicht viel Nutzen davon haben. sondern es ist ja so, Jesus sagt, jedes Wort, das aus meinem Mund geht, das ist ein lebendiges Brot. Das ist das Brot vom Himmel, das wir bekommen. Und es nützt dir das beste Brot nicht, das du beim Bäcker kaufst, wenn du es in deinen Brotkasten legst und anschaust. Ja, man kann Brot im Haus haben und es angucken. Du kannst auch dran riechen und dran schnuppern, aber du musst es essen. Und dann nützt es auch nichts, dass du reinbeißt und sagst, ich habe jetzt den Mund voll, du musst es kauen. Ne? Und dann musst du auch irgendwann schlucken. Ja? Und so, wir müssen das Wort Gottes bearbeiten, geistlich spreche ich mal, kauen, in uns aufnehmen. Und wenn wir das nicht tun, dann werden wir immer irgendwo in der Theorie stecken bleiben. Ich möchte heute Abend doch so in Basics nochmal reingehen, in Bezug auf Erkenntnis Gottes. Auch dahingehend, wie Menschen auch darauf reagieren, wenn wir zu Christus gekommen sind, da bricht ja nicht in unserem Umfeld immer unbedingt die große helle Freude aus. Da ist ja nicht auf einmal unsere alte Clique sagt, oh, wie toll, dass du jetzt gläubig bist. Das finden wir ja richtig super. Oder das sind Kinder, die bekehren sich und Eltern und Kinder kommen von ihrer schiefen Bahn ab und Eltern sagen, wie furchtbar, jetzt gehst du diesem Jesus hinterher, wärst du bloß lieber in der Disco oder ein Säufer oder ein Junkie geblieben. Das sind alles, was Eltern sagen. Manche Eltern, sie brechen in Jubel aus, wenn ihr Kind zum Beispiel eine Ausbildung hat, wo es schlechten Umgang gibt. Mit der Meinung, mit der Äußerung zu dem Kind, wir sind so froh, dass du mit diesen schlimmen Menschen zusammenkommst, damit du auch mal wieder mit normalen Menschen zusammenkommst. Sie finden also diese ausgeflippten Leute oder die einen schlechten Lebensstil haben, normal. So, das sind so Dinge, mit denen oft gerade auch junge Leute, die sich bekehren und die noch zu Hause auch leben, mit zu tun haben und sich mit auseinandersetzen müssen. Grundsätzlich, ich möchte sagen, erkenne Jesus und lebe. Wer den Sohn Gottes erkennt, der wird leben. Der Eingang überhaupt zur Erkenntnis Gottes, der Eingang überhaupt in das Reich Gottes, den Vers haben wir ja schon zur Genüge hier zitiert, in Johannes 1, Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht. Das heißt, Exousia, die Macht, die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Vers 13 sagt er, die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Also er sagt, in das Reich Gottes kommen wir nicht aufgrund natürlicher Geburt oder weil wir uns einer Kirchengemeinde oder wie auch immer angeschlossen haben. Dadurch kommen wir nicht in das Reich Gottes, sondern das Reich Gottes, so steht es hier, geschieht durch neue Geburt. Wir nehmen Jesus in unser Leben auf und die Bibel sagt, der Heilige Geist kommt und er bringt Licht in unsere finstere Seele, in unseren finsteren Geist. Und unser Geist wird von Gott, von Neuem geboren. Und von jetzt an sind wir in die herrliche Position oder in den Start eines Weges hineinversetzt worden, dass wir von nun an in die Lage versetzen, die Stimme Gottes hören zu können, Gott kennenzulernen. Solange man nicht wiedergeboren ist, kann man Dinge von Gott erkennen, aber man kann Gott nicht kennenlernen. Man kann Dinge über Gott wissen oder auch beobachten und an der Schöpfung und an vielen anderen Dingen sehen, dass es Gott gibt. Das Gute ist, und das müssen Gläubige sich sehr gut festmachen, Gott sagt nicht nur einfach, wenn du jetzt Jesus aufnimmst, da wirst du von neuem geboren, du wirst jetzt ein Kind Gottes. Gott geht her in seinem Wort und bestätigt uns. Er bestätigt uns, dass wir dort angekommen sind. So wie die Bank deine Einzahlung bestätigt, so bestätigt Gott deine neue Geburt. Gott bestätigt in der Bibel, ja, ich gebe dir schriftlich, du bist jetzt von neuem geboren. Das ist schriftlich. Du hast einen Beleg jetzt in den Händen. Durch das Wort Gottes hast du einen Beleg in den Händen, einen Beweis, wo du sagen kannst, ja, das bin ich. In Johannes 3, Vers 36 sagt er, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben, schriftlich, festgelegt. Das sind Dinge, die müssen wir uns festmachen in unserer Seele, festmachen in unserem Denken. Solange wir auf Höhen laufen und es im Leben alles glatt geht und wir vielleicht so auf dieser Siegerebene oder wie es auch im Alten Testament steht, auf der heiligen Hochbahn laufen, so lange haben wir kein Problem zu sagen, ja, ich bin ein glückliches Gotteskind, ich bin gerettet. Aber wenn die Krisen kommen und wenn du vielleicht auch gefallen bist, wenn du gestürzt bist, wenn du versagt hast, dann auf einmal, dann meldet sich das Gewissen, da melden sich Stimmen in uns, die sagen, du bist jetzt gar kein Kind Gottes mehr. Und Gott sagt, du bist es doch. Denn er sagt nämlich, wenn du nämlich sündigst als Kind Gottes, dann kannst du Vergebung empfangen und Reinigung von aller Ungerechtigkeit. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat ewiges Leben. Der Vers geht weiter, wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Ja, das müssen wir ganz ehrlich. Alle Menschen, die ohne Jesus leben, sind noch unter Zorn. Und sie kommen allein in den Genuss von Gnade, wenn sie Christus in ihr Leben aufnehmen. Dann kommt man in den Genuss von Gnade. In 1. Johannes 5, Vers 11 bis 13, da sagt er, und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Das ist ein Zeugnis. Gott sagt, ich bezeuge es dir. Ich erkläre es dir. Ich bin Zeuge davon. Gott ist Zeuge. Warum kann er Zeuge sein? Weil er sagt, ich war bei deiner neuen Geburt dabei. Ich war dabei, als du von neuem geboren wurdest. Deshalb kann ich es bezeugen. Und Gott tritt für dich und mich als Zeuge auf und sagt, ich bezeuge, du bist mein Kind. Aufgrund dieser neuen Geburt. Das ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, damit ihr wisst, damit ihr wisst, nicht damit ihr eine Vermutung habt. Er spricht hier von Gewissheit. Dies schreibe ich euch, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Ich würde es gerne mal aus der Hoffnung für alle lesen, diesen Abschnitt. Gott aber hat ganz eindeutig erklärt, dass er uns das ewige Leben geschenkt hat, und zwar nur durch seinen Sohn Jesus Christus. Wer also an den Sohn glaubt, der hat das Leben. Wer aber nicht an Jesus Christus glaubt, der hat auch das Leben nicht. Ich weiß, dass ihr an Jesus Christus, den Sohn Gottes, glaubt. Mein Brief sollte euch noch einmal versichern, dass ihr das ewige Leben habt. Fand ich schön ausgedrückt in einem einfachen Deutsch. Mein Brief an euch, sagt Johannes, sollte euch, ihr Gläubige, noch mal vergewissern, dass ihr das ewige Leben habt. Ich wollte, dass ihr Gewissheit habt, dass ihr euch nicht von irgendwelchen Meinungen und Lehren hin und her schieben lasst oder von jedem Wind der Lehre hin und her geschoben werdet. Und dann haben wir ja auch noch den Heiligen Geist empfangen. Der Geist Gottes ist in uns und durch den Heiligen Geist ist die Liebe Gottes auch in unser Herzen ausgegossen. Aber in uns hier wohnt der Heilige Geist. In deinem Körper wohnst nicht nur du, wohnt nicht nur dein Geist, sondern die Bibel sagt, wir sind ja ein Wesen aus Geist, Seele, Körper. Bei der Wiedergeburt wird unser Geist von neuem geboren. Unsere Seele wird jetzt wiederhergestellt, erneuert, geheilt und kommt in Freiheit in der Nachfolge von Jesus. Deshalb sagt ja auch die Schrift, nehmt das in euch gepflanzte Wort mit Sanftmut an, es kann eure Seelen retten. Als junger Christ habe ich gedacht, ich bin doch gerettet. Wieso steht da, das kann eure Seelen retten? Das Wort retten ist sozo und dieses Wort sagt, nehmt das in euch gepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das kann eure Seelen retten, dieses Wort sozo wieder aufbauen. Es bringt euch in Freiheit, es bringt euch Heilung. Zum Beispiel dieser Stamm Sozo, er wird gebraucht, wenn Jesus zum Beispiel die Augen eines Blinden öffnet, da ist dann auch dieses Retten mit drin, dieses Sozo. Oder wenn er darüber spricht, dass die Ohren eines Tauben aufgehen, oder wenn jemand von Verkrüppelung geheilt wird, ein Lahmer geheilt wird, da ist immer dieses drin. Und Gott sagt, in seinem Wort gibt es schriftlich, versichert uns, wenn du mein Wort nimmst, wenn du es liest, und ich sagte dir am Anfang ja kurz, wie man es machen kann, einfach immer wieder es lesen und auch vertiefen und in sich aufnehmen, dann geschieht in deiner Seele ein Wiederaufbauprozess. Dann geschieht in deiner Seele ein Prozess von Heilung. Dann geschieht in deiner Seele ein Prozess von Wiederherstellung. Alles, was durch die Sünde, durch dein altes Leben kaputt gegangen ist, das bringt der Herr jetzt wieder in Ordnung. Durch sein Wort. Du nimmst das Wort und dieses Wort schafft in dir diese Wiederherstellung. Es ist auch wie ein, wir werden aufgebaut, wie beim Hausbau. Vielleicht, da ist ein Unwetter gekommen, da ist, das, die Wände sind eingestürzt und man macht sich wieder an die Arbeit und baut dieses Gebäude neu auf, dieses Haus neu auf. Egal wie zerstört deine Seele ist, wie krank sie auch sein mag, Gott sagt, ich gebe dir mein Wort und dieses Wort wird deine Seele wieder in einen komplett heilen Zustand bringen. Das ist das Gute. Deshalb brauchen wir Gottes Wort. Römer 8, 16 sagt, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Der Heilige Geist bezeugt mit unserem Geist, wir sind Kinder Gottes. Und von unserem Geist nehmen wir es wahr in unserer Seele. Und wir wissen in unserem Denken, in unserer Vernunft, jawohl, ich bin ein Kind Gottes. Selbst wenn du das Wort Gottes vergessen solltest, selbst wenn du vielleicht noch nicht so da drin bist, es zu deinem täglichen Element zu machen, wenn du von neuem geboren bist und den Heiligen Geist empfangen hast, dann wird dieser Geist in leichten und schwierigen oder auch in guten Situationen, er wird dir bezeugen, du bist ein Kind Gottes. Der Geist Gottes bezeugt mit unserem Geist zusammen, uns als Menschen, unserer Seele, du bist ein Kind Gottes. Wir haben Zeugnis in uns. Und das dürfen wir uns nicht nehmen lassen, durch keinen Umstand, durch keine Situation, weil Gott sagt, ich selber bin Zeuge, wie wir erst sagten. Ich bin Zeuge, dass das so bei dir geschehen ist. Preis dem Herrn. Amen. So, jetzt sind Menschen Christen geworden. Es sind ja auch solche unter uns, die auch zu Jesus gekommen sind. Und manchmal sagen Leute, Mensch, ich verstehe das gar nicht. Ich bin jetzt viel netter als früher. Früher war ich gemein. Ich war teilweise korrupt. Ich habe auch gelogen. Ich habe betrogen. Auch wenn es sein musste, an Mobbing beteiligt. Und jetzt auf einmal bin ich gläubig geworden und auf einmal bin ich ein Schlimmer für die Leute. Auf einmal bin ich jemand, den man nicht mehr ertragen kann. Auf einmal bin ich jemand geworden, ich liebe die Leute, ich helfe den Bedrückten, den Bedrängten, ich gehe an den Armen nicht mehr achtlos vorüber, Menschen, die in Not sind, ich stehe ihnen bei. Und trotzdem sagen die Leute, also du gefällst mir jetzt nicht mehr. Du bist irgendwie so eine Person mag ich nicht. Warum sind Leute, obwohl wir das tun, warum sind sie so? Wir wollen uns das mal anschauen. Und zwar, Gott selber sagt, diese Welt, deine Freunde, deine Kollegen, deine Eltern, sie werden dich auf einmal nicht mehr verstehen. Gott sagt, das ist normal, dass man dich auf einmal nicht mehr versteht. 1. Johannes 3, Vers 1 sagt er, seht, welch eine Liebe, das ist ja unser Monatsvers, ne? Da steht er. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns geschenkt hat. Denn wir dürfen uns nicht nur seine Kinder nennen, sondern wir sind es wirklich. Und was sagt er dann weiter? Als seine Kinder sind wir Fremde für diese Welt. Warum? Weil Gott für sie ein Fremder ist. Gott ist für sie ein Fremder. In der Elberfelder heißt es, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Im Griechischen geht es ganz klar, im Grundtext geht es hervor. Gott sagt, ich gebe dir die Erlaubnis, du darfst dich Kind Gottes nennen. Das darfst du als Namen tragen. Ich bin ein Kind Gottes. Du darfst dich nennen Kind Gottes, Sohn Gottes, Tochter Gottes. Ich gebe dir die Erlaubnis, so darfst du dich nennen. Das ist, was der Text sagt. Und das, die Hoffnung für alle bringt das auch schön heraus. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Sie kennt ihn nicht. Oder wie die Hoffnung für alle sagt, als seine Kinder sind wir Fremde für diese Welt, weil Gott für sie ein Fremder ist. Im 1. Petrus sagt er auch, was die Leute auf einmal auch so befremdet, was die Leute befremdet, an uns befremdet, dass sie sagen, ich kann nicht mehr mit dir. Ich will nicht mehr mit dir. Ich lese mal aus der Hoffnung für alle, 1. Petrus 4,4. Natürlich können eure alten Freunde nicht verstehen, weshalb ihr von diesem zügellosen Leben auf einmal nichts mehr wissen wollt. Und deshalb verhöhnen sie euch. Sie können nicht verstehen, dass ihr von eurem alten, zügellosen Leben, gottlosen Leben nichts mehr wissen wollt. Und sie verhöhnen euch. Elberfelder sagt hierbei, befremdet es sie, dass ihr nicht mehr mitlauft in denselben Strom der Heillosigkeit und sie lästern. Ich meine, was sollen sie sagen? Wir sind dann manches Mal oder Christen neigen dazu, eingeschnappt zu sein, wenn sie jetzt gelästert werden. Aber du musst dir mal vorstellen, der Ungläubige hat ja nichts anderes. Was soll er denn sagen? Du gehst nicht mehr auf die Sauftour, du feierst die Nächte nicht mehr durch, du bist nicht sonst irgendwie an Unmoral beteiligt. Du sagst, nein, ich komme nicht mit. Hey, gehen wir in die Disco? Nein, du, ich habe keinen Bock, ich will nicht mehr. Komm, lass uns eine Kneipentour machen und uns und die Nacht mal richtig wieder feucht durchtragen. Nein, du, da habe ich keine Lust mehr, ich will das nicht mehr. So, sie leben in dem Alten. Komm, lass uns mal wirklich da wieder um die Ecke ziehen und mal wirklich wo wieder was draufhauen. Oder lass uns mal jemand auf sein freches Maul was geben. Sagst du, nein, ich werde jetzt diese Leute lieben, die so frech sind. Was sollen sie mit dir anfangen? Sollen sie jetzt sagen, erwartest du, dass sie sagen, Halleluja, ich finde toll, dass du jetzt so neu bist? Nein, verstehst du? Durch deine Haltung, ich lebe nicht mehr so, ich will so nicht mehr leben, erklärst du gleichzeitig, obwohl du nichts gesagt hast, erklärst du, euer Lebensstil ist falsch. Einfach durch dein Leben. Sie lesen jetzt an dir, du bist der Brief Christi, sie lesen jetzt an dir, der ist jetzt anders, der lebt anders, der geht nicht mehr in diese Heillosigkeit mit und er beteiligt sich nicht mehr an diesen Dingen. So, das befremdet sie. Ich lese es noch einmal aus Hoffnung für alle. Natürlich können eure alten Freunde nicht verstehen, weshalb ihr von diesem zügellosen Leben auf einmal nichts mehr wissen wollt. Und deshalb verhöhnen sie euch. Und wie wir im Monatsvers haben, als seine Kinder sind wir für sie Fremde. Da sind wir jahrelang zusammen gewesen und ich denke an meine Clique. Wir haben allen möglichen Mist zusammen gemacht und wirklich... 5 Grad sein lassen ist immer untertrieben gewesen. Also unser Lebensstil war wirklich bedrohlich. Und dann kommt Jesus in mein Leben und ich sag, du, ich ziehe nicht mehr mit. Ich mache das nicht mehr mit und ich würde euch gerne jetzt auch zu diesem Jesus bringen. Sie haben gesagt, ja Junge, wir sehen, du bist total verändert. Aber wir wollen nicht so sein. Wir wollen diesen Jesus nicht. Du kannst gerne weiter mit uns zu unserer Clique kommen. Du kannst auch mit uns mitziehen. Aber bitte sprich nicht mehr von diesem Jesus. Da musste ich mich verabschieden. Meine Zeit der Mission war beendet, was diese Clique angeht. Und sie haben ihr Leben weiter ruiniert. Und in Judas sagt der Judas 10 heißt es, diese lästern alles, was sie nicht kennen. Alles, was sie aber von Natur aus wie die unvernünftigen Tiere verstehen, darin verderben sie sich. Ich lese nochmal aus der Hoffnung für alle. Die Leute aber spotten über Dinge, die sie nicht kennen, überhaupt nicht kennen. Ohne jede Vernunft wie die Tiere folgen sie nur ihren Trieben. Damit richten sie sich selbst zugrunde. Wie die Tiere folgen sie nur ihren Trieben und richten sich selbst zugrunde. Und das geht ja bis unsere Gesellschaft hinein, wo politische Kräfte versuchen, die Gesetze zu ändern, damit sie ihre Unmoral mit Erlaubnis staatlicher Gesetzlichkeit ausleben können. Und dass letztlich es dahin kommt, dass der Gerechte kaum noch leben kann. Wie heißt es von Lot? Sie quälten seine Seele Tag für Tag mit ihren ungerechten Taten. Wenn du von neuem geboren bist, dann kannst du dich nicht mehr und willst du dich nicht mehr an den Schandtaten beteiligen. Es widerstrebt deinem Geist, es widerstrebt deiner Seele. Du sagst, ich kann so und will so nicht mehr leben. Wenn du sagst, ich, das macht mir nichts aus, ich kann trotzdem, ich habe Jesus, aber ich lebe, kann das trotzdem alles leben und ich kann das trotzdem alles tun, dann muss ich wirklich in Frage stellen, hast du den Christus kennengelernt? Denn Jesus ist der Meinung, wenn man ihn kennengelernt hat, dann verändert sich etwas auch an unserem Lebensstil, an unserer Haltung und an unserer Nachfolge. Diese Leute spotten über die Dinge, die sie überhaupt nicht kennen. Ohne jede Vernunft, wie die Wilden, wie die Tiere, folgen sie nur ihren Trieben. Damit richten sie sich selbst zugrunde. Wir sind fremd für sie. Sie können mit uns nicht mehr umgehen. Und wir müssen da auch eine Entscheidung treffen. Wenn wir sagen, okay, ich will meine alte Clique nicht verlassen, ich will meinen alten Lebensstil, meine alte Gruppe nicht verlassen, dann wirst du dorthin gehen, aber du wirst jedes Mal, weil du das mitmachst, miterträgst, wie auch immer du es willst, miterträgst, weil du dich auch selber da hineinbegibst, wirst du jedes Mal deinen Geist und deine Seele verletzen. Und deshalb sind manche Menschen oder viele Christen in ständiger Verletzung, in ständiger Unruhe, in ständiger Zerstörung auch ihrer Seele. Und die Schrift sagt, wenn wir uns da hineinbegeben und aufhalten, was unseren alten Lebensstil angeht, dann beflecken wir wieder unseren neuen Geist und wir verletzen unseren neuen Geist. Wir verletzen das, was von neuem geboren ist. Und das macht uns krank. Das bringt uns nicht Frieden. Das bringt uns nicht Glück. Und deshalb sagt Gott, mach einen Strich da, einen Schnitt und komm und folge mir nach. Und ich sage, kann dir sagen, als ich mein Leben Jesus gegeben habe, da musste mir niemand sagen, jetzt folge Jesus nach. Ich habe mich ganz allein bekehrt, da war keine Gemeinde um mich herum. Ich habe mein Leben Jesus gegeben und ich merkte, wie der Friede Gottes in mein Leben kam. Und ich merkte nur eins und wusste nur eins, jetzt brauche ich eine Gemeinde. Jetzt brauche ich Gleichgesinnte um mich. Jetzt brauche ich solche, die auch glauben, wie ich glaube. Ich brauche das und habe mich dann auch dieser einer Gemeinde, einer Gemeinschaft angeschlossen. Viele Leute, die zu Jesus kommen, und das betrifft oft auch sehr stark sicherlich charismatische und auch pfingstliche Leute, vielleicht uns selber, wenn wir nicht aufpassen, insgesamt, dass wir zu Jesus gekommen sind und einen guten Start gemacht haben und dann aber auf einmal nicht mehr in einer Lebensbeziehung mit Jesus weiterleben, sondern Religion leben. Das wird ein furchtbarer Krampf für dein Leben werden. Wenn du Jesus aufgenommen hast und du weißt, mit Jesus könnte ich jetzt so leben, ich habe auch die Kraft, jetzt so zu leben, und du lebst einen anderen Lebensstil, dann wirst du ein unglücklicher Mensch werden. Und das neue Leben, die Bibel sagt sogar, wir können unseren neugeborenen Geist wieder auslöschen. Und deshalb sagt Gott, löscht den Geist nicht aus. Wir können das, was Gott uns geschenkt hat, auslöschen. Und Gott sagt, tu es nicht, lösche deinen Geist nicht aus. Viele sind Gläubige sind in Religion hineingegangen. Wenn ich daran denke, noch als junger Mann, wenn Leute gebetet haben um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist in unseren Gemeinden, was ja heute in vielen Gemeinden gar nicht mehr stattfindet oder sehr, sehr selten, dann haben Leute gebetet und wollten mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, als sie im Geist getauft worden wurden und in neuen Sprachen Gott priesen, dann auf einmal waren sie dann gar nicht mehr zu sehen. Ich habe jetzt ein gewisses Soll erfüllt. Ich habe das, was ich tun sollte. Ich bin jetzt geisterfüllt. Ich hab's erreicht. Ich bin am Ziel angekommen. Und dann lebte man wieder ziemlich doch sein Leben, nicht generell. Mich hat das angespornt, als ich erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist, noch intensiver mit Gott zu leben, noch intensiver mich ihm hinzugeben und auch seinem Ruf zu folgen, bis hierher auch in den Dienst. So, viele Menschen fangen gut an. Das ist ja, was auch die Apostel sagen in ihren Briefen. Ihr habt gut angefangen. Wollt ihr es dann jetzt im Fleisch beenden? Willst du auf einmal jetzt in Gottlosigkeit das beenden? Nein, du bist doch eine neue Schöpfung in Christus geworden. Und wenn wir uns nicht entscheiden, mit diesem Jesus zu leben und ihn besser kennenzulernen, werden wir auch keine Erkenntnis haben. Dann werden wir auch nicht die Erkenntnis haben, dass wir in Christus sind. Dann werden wir es nur kopfmäßig wissen. Aber wir werden nicht wissen, tief drin, er ist da. Für mich ist es so klar, ich gehe hier und der Herr geht mit mir. Ich bete und der Herr redet mit mir. Wo immer wir sind, er ist mit mir. Das ist kein theologisches Wissen, das ist keine theologische Erkenntnis. Wo immer ich bin, wo immer ich mich bewege, ob ich mich gut fühle oder schlecht fühle, spielt überhaupt keine Rolle. Der Herr ist immer gleichmäßig stark da und gleichmäßig auch in seiner Wirksamkeit da. Was ich letzte Woche sagte, wir sind ja nicht nur Söhne und Töchter Gottes geworden, sondern wie Jesus, von Jesus heißt es, eingesetzt als Sohn Gottes in Kraft. Und dann haben wir auch gelesen, dass Paulus sagt, auch wir sind eingesetzt genau und arbeiten in dieser gleichen Weise in der Weisung des Geistes und der Kraft. Ja, in der Weisung des Geistes und der Kraft. Und es ist gut und angenehm und schön, wenn wir Gott dienen oder auch Menschen dienen, wie wir in diesen beiden Elementen einfach dienen können. Und das ist, ich habe es versucht letzte Woche zu erklären, aber damit es für dich auch einfach klingt und einfach sieht und von Gott auch für dich gedacht ist, in das gleiche Leben so hineinzukommen, will ich es nochmal so sagen. Du, in Erweisung des Geistes, das heißt, du dienst jemand und der Heilige Geist ist beteiligt. Er offenbart zum Beispiel, was deine Not, was dein Problem, was dein Kummer, was deine Sorge ist oder wo du Hilfe brauchst oder was auch immer der Umstand deines Lebens ist. Ich weiß das nicht, der Geist offenbart es. Und dann betest du mit dieser Person das, was Gott dir gezeigt hat. Und die Kraft Gottes kommt in diese Person und verändert diesen Umstand in ihrem Leben oder gibt Antwort auf den Umstand in ihrem Leben. Kraft wird freigesetzt. So arbeiten wir in der Weisung des Geistes und der Kraft. Hand in Hand mit dem Heiligen Geist. Hand in Hand mit dem Heiligen Geist. Und warum können wir das tun? Weil er hier ist. Der Herr ist hier, er ist gegenwärtig. Er läuft mit dir, wo immer du bist, wo immer du unterwegs bist. Wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, von neuem geboren bist, dann läuft, sagt die Bibel, Christus ist in uns, richtig? Und dann sagt die Schrift auch, wir sind in Christus. Und die auf Christus Jesus getauft sind, die haben Christus angezogen. Versteh mal, hier, ich habe ein Hemd an. Das habe ich heute angezogen. Verstehst du? Und ich bin auf dem ganzen Weg von Messel bis hierher, ich habe die Autoscheibe runtergedreht und habe allen zugerufen, Leute, ich habe ein Hemd an, ich habe ein Hemd an. Dann habe ich gewunken, sag, guck, ich habe ein Hemd an, seht ihr, ich habe ein Hemd an. Nein, habe ich das gemacht? Nein. Es ist das Natürlichste auf der Welt, dass ich, wenn ich hier zum Gottesdienst fahre, mit einem angezogen komme, mit einem Hemd komme. Verstehst du? Da muss ich nicht posaunen, ich habe ein Hemd an. Jeder sieht, dass ich ein Hemd anhabe. Und ich muss genauso auch nicht posaunen, wenn ich das mal erkannt, begriffen und erfahren habe, dann brauche ich nicht mehr posaunen, ich bin in Christus, ich bin in Christus, ich bin in Christus. Jeder Teufel, jeder Dämon, sage ich mal so, die Engel Gottes, jeder sieht dich, du erscheinst, ach, da kommt einer in Christus, der hat Christus angezogen. Ich muss nicht zu Gott, dem Vater kommen. Gott, ich habe Christus an, hörst du? Und Gott sagt, hör zu. Viele Leute sagen, ich komme zu dir im Namen Jesu, Vater. Ich komme im Namen Jesu, du musst es tun. Gott sagt, hallo, mach nicht so ein Terz. Wieso bedrohst du mich? Was habe ich dir gemacht? Er hat dir doch nichts gemacht. Du erscheinst in Gottes Gegenwart, du gehst in Gegenwart Gottes und du kommst im Namen von Jesus. Wie ich letzte Woche erklärte, du hast den Namen Jesus. Und in diesem Namen erscheinst du. Und Gott sieht sofort, ach, der kommt im Namen meines Sohnes. Der hat den Namen meines Sohnes. Egal, wo meine Frau Marita auftaucht, da kommt Marita Erike. Sie trägt meinen Namen. Jeder weiß, das ist Erike. Und keiner kommt auf die Idee und sagt, das ist Wolf. Weil es ist Erike. Und Marita muss nicht durch die Gegend rennen. Leute, ich heiße Erike. Hallo, ich heiße Erike. Da würdet ihr doch alle denken, jetzt ist es wirklich schlimm mit ihr geworden. Irgendwas ist da nicht in Ordnung. Nein, jeder weiß, wenn sie wo in einem Raum erscheint und die Leute sie kennen, dann sagt und jemand sagt, wer ist denn das? Dann sagst du, das ist Marita Erike. Verstehst du? Sie trägt meinen Namen. Und egal wo du erscheinst, der Teufel weiß es, die Dämonen wissen es. Oh, da kommt einer im Namen Jesus, der trägt den Namen Jesus. Versteht ihr, davon spreche ich. Ich muss dem Teufel nicht mal sagen, du, ich komme im Namen Jesu, komm mir nicht zu nah. Da sagt der Teufel, ach, du hast Angst, du hast die Hosen voll. Na gut, dann helfe ich dir und zeige dir, dass du noch nicht so viel Autorität hast. Nein, wir kommen her und wir wissen, wir sind im Namen Jesu. Wir erscheinen im Namen Jesu. Wir treten auf. Wo immer wir erscheinen, sind wir im Namen Jesus. Hallo? Verstehst du? Da müssen wir gar nicht posaunen. So, okay. So, viele Menschen haben also gut angefangen und haben diesen Staat mit Jesus dann irgendwann, entschuldige bitte, zu einer Religion verkommen lassen in ihrem Leben. Es ist religiöse Pflicht, man geht in den Gebetsgottesdienst, es ist religiöse Pflicht, man geht in den Gottesdienst, es ist religiöse Pflicht, dass ich mich an Diensten der Gemeinde beteilige, es ist religiöse Pflicht, dass ich treu meine Arbeit mache, es ist religiöse Pflicht. Alles wird, wenn wir außerhalb von Christus uns bewegen, wird alles zu einer Pflicht. Und diese Pflichten, sie werden uns ermüden, sie werden uns matt machen und irgendwann laufen wir auf dem Zahnfleisch. Aber Paulus sagt, wenn ich in Christus bin und mir dessen bewusst bin, dann kann meine Schwäche so sein, dass ich, wie ich auch letzte Woche sagte, er sagt, ich kam zu euch in großer Schwäche, mit Phobie, also Phobie, das Wort mit Angst, Schreck im Schrecken davonlaufen. Paulus sagt, als ich zu euch kam und predigte, da ging es mir so, am liebsten wäre ich im Schrecken davongelaufen. Und ich kam mit Zittern und er sagt, mit Schwäche, körperliche Schwäche, aber dann diente ich, obwohl ich schwach war, obwohl ich Angst hatte, obwohl ich zitterte, als ich diente, geschah es in der Weisung des Geistes und der Kraft. Es hat nichts mit meinem körperlichen Zustand zu tun. Du kannst hier im Rollstuhl reinfahren und in der Weisung des Geistes und der Kraft dienen. Hat nichts mit deinem Äußeren zu tun. Hallo? Und wenn du das immer an Äußerlichkeiten festmachen willst, dann bleibst du irgendwann auf der Strecke. Und dann wirst du auch niemals in das kommen, was Gott für dich vorgesehen hat. Du musst wissen, ich bin in Christus, ich bin von neuem geboren. So, und Gott will nicht, dass wir gut angefangen haben und dann in irgendeiner Religion enden. In Johannes 17, Vers 1 sagt Jesus und bis 3 sagt Jesus etwas ganz Wichtiges. Das ist ja kurz bevor er zum Vater geht. Dies redete Jesus und hob seine Augen, Johannes 17, 1 bis 3. Dies redete Jesus, hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Das ist das ewige Leben. Jesus sagt, das ist das ewige Leben, wenn sie dich, Gott, erkennen und mich erkennen. Erkennen heißt Beziehung haben, Beziehung leben, Beziehung pflegen, Offenbarung haben. Hiob sagt, bisher hatte ich von dir nur vom Hörensagen vernommen, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Vom Hören kam es zum Erleben. Und weißt du, viele Leute, viele Christen, sie leben nur im Hörensagen. Sie hören die Geschichten der anderen. Sie hören vielleicht die Geschichte ihres Pastors, wie er Gott erlebt. Sie hören die Geschichte von Missionaren, wie sie Gott erleben. Sie hören Geschichten und hören Geschichten und sagen, das möchte ich auch erleben. Die Tatsache ist und die Wahrheit ist und der Wille Gottes ist, dass du das genauso erlebst. Du bist berufen zu einem Leben, nämlich und einem Dienst in der Weisung des Geistes und der Kraft. Wir sind Söhne und Töchter auch der Kraft nach. Er hat uns dieselbe Dynamis, interessanterweise, dieses Wort Dynamis, das heißt von Jesus, von Gott eingesetzt in Kraft, als Sohn Gottes in Kraft, da steht Dynamis. Dynamis ist vor allem innewohnende Kraft. Und das Gleiche heißt, ihr werdet Kraft empfangen, Dynamis empfangen und in dieser Dynamis werdet ihr den Dienst tun, ist das gleiche Wort, innewohnende Kraft. Als wir zu Jesus kamen und von neuem geboren wurden, erfüllt wurden vom Heiligen Geist, jetzt tragen wir Gottes Dynamis in uns. Die gleiche Dynamiskraft, die gleiche innewohnende Kraft, wie Jesus sie hat. Das musst du festmachen. Das musst du festmachen. Das musst du festmachen. Das musst du kauen, das musst du beten, das musst du lesen und immer wieder lesen, bis dass der Heilige Geist ist in dir lebendig und total frisch. Das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Im 2. Petrus 1, Vers 2 und 3 sagt der Herr in seinem Wort Folgendes, Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Gnade, wie kann man mehr Gnade bekommen? Ja, Man kann Gnade erfahren haben, mir ist vergeben worden, ich bin eine neue Schöpfung, ich gehöre jetzt zu Jesus. Aber man kann auch erfahren, Gnade für alle Bereiche seines Lebens, für alle Tiefen und Höhen seines Lebens. Man muss wissen, es ist immer genug Gnade da. Als Paulus von diesem dämonischen Engel geschlagen wurde, er sagt, dreimal flehte ich zum Herrn, dass er aufhören sollte. Dieser dämonische Engel stachelte überall Menschen auf, Ungläubige auf, wenn Paulus erschien oder auch die Juden. Er stachelte sie auf und brachte die Leute dazu, der Epheserbrief sagt, der Teufel beherrscht die oder beeinflusst, leitet die Menschen, die Ungläubigen, über ihre Gedanken. So hat er sie aufgeputscht gegen Paulus und dann schlugen diese Menschen Paulus und wir wissen manchmal sehr schlimm, einmal lag er wie tot da und so weiter. So, und Paulus sagt, ich habe dreimal zum Herrn gefleht, dass er es von mir nehme. Und der Herr sagt, Paulus, meine Gnade genügt dir. Also wir haben bei uns, lass dir an meiner Gnade genügen. Aber der Herr, Paulus sagt, der Herr hat mir versichert, meine Gnade ist genug für dich. Du hast genug Gnade von mir, um mit dieser Situation fertig zu werden. Du hast genug Gnade, um das ertragen zu können. Du hast genug Gnade, um das aushalten zu können. Denn meine Kraft ist in dir, in deiner Schwachheit, in deinen Schlägen wirksam. Sagt er schon mal an anderer Stelle, dieser Pfahl im Fleisch, das ist ja keine Krankheit. Sondern im Alten Testament steht geschrieben, dass die Nationen, die Israel im Land wohnen lassen würde und nicht aus dem Land austreiben würde, sie werden dir zu Stacheln und zu Dornen in deinen Seiten, in deinem Fleisch werden. Israel erlebt das heute besonders. Von allen Seiten wird Israel bedrängt und gestochen und angestachelt. Sie haben ringsherum die Nationen, die in ein Dorn, ein Stachel im Fleisch sind und sie zu Tode bringen wollen. Und das ist es, was Paulus sagt, so ein Stachel im Fleisch habe ich. Dieser Stachel im Fleisch sind einfach Menschen, die auch gerade vom Teufel in dem Fall wie bei Paulus aufgestachelt wurden, gegen Paulus zu agieren und seinen Dienst zu behindern. Und er sagt aber, Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Er sagt, je mehr ich Gott erkenne, je mehr ich Jesus erkenne, je mehr ich Beziehung mit ihm pflege, je mehr ich Zeit auch mit ihm habe, je mehr ich einfach im Alltag weiß. Und ich meine nicht, dass wir stundenlang irgendwo jetzt sitzen müssen. Setz dich wohin, jetzt muss ich Zeit mit Gott haben. Nein, verstehst du, der Herr ist hier, er ist hier gegenwärtig. Der Herr läuft mit dir, der steht mit dir. Du gehst morgens zu deiner Straßenbahn, S-Bahn, Bus, wo immer du hingehst, in dein Auto. Du bist unterwegs und Jesus ist mit dir. Er begleitet dich, wo immer du bist. Er ist immer da und du kannst jederzeit mit ihm reden, jederzeit. Weil so manches Mal sind Tage da statisch, da kommst du nicht, weil Dinge eilig sind und du spät dran bist, kommst du gar nicht zum Bibelvers zu lesen. Da habe ich so im Auto habe ich dann so eine CD, da sind Bibelverse drauf, Worte der Weisheit und von Gott her. Und dann gehe ich her und dann schalte ich das an und dann höre ich mir ein paar Worte an. Und diese Worte, die lasse ich zergehen in meinem Geist. Die lasse ich an mir wirken. Und dann manchmal sind sie so, dann spule ich gerade zurück oder schicke gerade zurück, gehe wieder an den Anfang und sage, das muss ich mir nochmal anhören. Diesen Vers muss ich mir jetzt nochmal reinziehen. Und während ich darüber nachdenke, was mir da gerade offenbar und wichtig geworden ist, habe ich da einen Teil verpasst, sage ich, das wollte ich eigentlich auch noch genauer wissen und genauer erkennen. Also spülst du nochmal zurück und hörst dir das Ding nochmal an. Und manches Mal hole ich es mir 4-5 Mal zurück, obwohl ich es die Wochen davor schon ständig gehört habe. Warum? Durch das ständige Hören und das Kauen des Wortes, das Hineingehen, kriegst du Offenbarungserkenntnis. So, und wir haben gerade in unserer heutigen Welt so viele Möglichkeiten, das Wort in uns zu pflanzen. Selbst wenn du in Stress und Eile und Hektik bist, du kannst heute überall das Wort mit hinnehmen. Überall hast du das Wort. Die meisten haben auf ihrem Handy oder sonst einem kleinen Gerät haben sie ihre Bibel drauf, ihre Online-Bibel drauf. Du kannst überall die Bibel lesen. Und natürlich kann man auch in der Straßenbahn die Zeit damit verbringen und sagen, oh Herr, ich habe heute Morgen die stille Zeit nicht verpasst. Schlimm, ich weiß nicht, mit mir wird das sowieso nichts werden. Furchtbar, ich hätte doch früher aufstehen sollen, ich hätte den Wecker stellen sollen. Ach, wie schlimm, ach, ich glaube, Herr, mit mir wird das sowieso nichts. Immer wieder falle ich in diesen Punkt rein. Hey, du vergeudest so viel wertvolle Zeit. Steig in deine Straßenbahn, steig in dein Auto. Sag, Herr, ich habe die Zeit heute Morgen verpasst. Ich bin so froh, dass es heute Gelegenheiten gibt, im Auto mit dir weiterzumachen. Sei doch mal entspannt. Genieße doch mal das Leben. Gott hat uns das doch nicht zum Krampf gegeben, das Wort. Er sagt, es soll dir Speise werden. Ja? Überleg doch mal, du hast, dein Magen knurrt, du setzt dich mittags an den Tisch. Oh Mann, schon wieder muss ich essen. Furchtbar, immer muss man essen. Furchtbar, ich habe keinen Bock mehr zu essen. Ja, was wird geschehen? Mach das mal, hab keinen Bock mehr zu essen. Dann kann ich dich irgendwann als Stange für meine Tomaten im Garten nehmen, die ich schon lange nicht mehr gepflanzt habe. Ne? Nein, nein. So, versteh. Hey, hör doch mal auf zu nörgeln. Sei doch mal frisch. Sei doch mal froh. Ich will dir, oh, wo habe ich, genau. Weißt du, viele Leute beklagen ständig ihre Fehler und das, was sie nicht geschafft haben. Ich habe letzte Woche oder vorletzte Woche von Joyce Meyer einen Satz aufgeschnappt. Anstatt ständig unsere Fehler anzuschauen, sollten wir lieber unsere Fortschritte feiern. Hallo? Anstatt ständig unsere Fehler anzuschauen, sollten wir lieber unsere Fortschritte feiern. Fang doch einmal an, deine Fortschritte zu feiern. Und weißt du, ich möchte dich einladen oder dich auch ermutigen. Paulus sagt, wenn ich unfähig bin, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Warum? Weil die Kraft des Christus sich entfalten kann. Ich weiß nicht, wenn wir unfähig uns fühlen oder unfähig sind, dann ich bin so unfähig. Paulus sagt, ich freue mich am liebsten meiner Schwachheit, weil dann wirkt die Kraft Gottes so grandios durch mich. Weil dann ist kein Hindernis von meiner Seite mehr dazwischen. Bist du schon mal auf die Idee gekommen, deine Nachbarn oder Freunde einzuladen und eine Unfähigkeitsparty zu feiern? Die Leute einzuladen. Ich lade dich ein zu einer Grillparty. Thema Unfähigkeit. Ich bin so unfähig. Lade die Leute ein zu einer Unfähigkeitsparty. Ja, ich glaube, da werden viele Leute kommen. Und dann kannst du sagen, wie toll Unfähigkeit doch mit Kraft gewürzt sein kann. Mit der Kraft Gottes. Dynamiskraft. Unfähigkeit. So. Also, verstehe, hör auf, dein Leben ständig zu bejammern. Hör auf zu beklagen, ich habe die Zeit wieder nicht. Diese Zeit, wo du da im Bus, in der Straße, in deinem Auto rumjammerst, ich hab's wieder nicht geschafft, ich hab's wieder nicht geschafft. Hey, baut dich das auf? Nein, da kommst du ganz im Keller. Du sagst, hey, ich hab's nicht geschafft, aber ich bin so froh. Ich nehme jetzt dein Wort. Gib mir dein Wort. Ich habe jetzt Zeit, Herr. Bis auf dem Weg zur Arbeit habe ich noch Zeit. Und er wird mit dir reden. Er wird mit dir sprechen. Ja? Oder? Wird er das tun? Er wird das tun. Er wird das tun. Sei doch mal unkompliziert. Okay? Er sagt, Gnade und Friede wird euch immer mehr reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes, unseres Herrn. Während du mit ihm in Beziehung lebst, wirst du merken, Gnade. Du wirst merken, oh, ich habe so viele Fehler. Bisher hast du gedacht, du hast 10 Fehler. Auf einmal wirst du merken, ich habe Hunderte. Und weißt du, was brauchst du? Mehr Gnade. Und Gott sagt, wird dir reichlicher zuteil. Er sagt, wo wenig Sünde ist, sagt er, da ist auch wenig Gnade. Hast du schon mal gelesen, diese Bibelstelle? Aber wo viel Sünde ist, da ist auch viel Gnade. Ist ja ganz klar. Wenn du 10 Euro Schulden hast, brauchst du 10 Euro, um zu bezahlen. Hast du 1000 Euro Schulden, brauchst du 1000 Euro, um zu bezahlen. Hast du 10 Minuspunkte, wo du Gnade brauchst, sage ich mal, brauchst du auch nur 10 Punkte. Hast du 1000 Punkte, wo du Gnade brauchst, kriegst du 1000 Punkte. Und du sagst, Gott, ich habe aber 10.000 Minuspunkte. Gott sagt, ich habe 10.000 Gnadenpunkte für dich. Verstehst du, die Gnade ist immer mächtiger. Die Gnade deckt alles ab. Gnade in deinem Leben deckt alles ab. Wenn wir das mal kapieren, dann laufen wir nicht mehr angeklagt und deprimiert durch die Welt. Dann haben wir vielleicht gerade Fehler gemacht, sind gerade dicke wieder auf unsere kurze Nase gefallen. Aber dann stehen wir auf und sagen, wie gut, Herr, dass du mir gerade jetzt vergibst und mich reinigst von aller Ungerechtigkeit. Danke für Gnade. Und wir fallen alle vielleicht mal auf die Nase. Weißt du, ich habe die Tage, ich kriege so einen christlichen Newsletter, die machen dann immer so einen Tageswitz da rein. Und ich lese ja manchmal gern Witze auch, ne? So. Und gute Witze, also nicht, aber der war auch, aber der war, die meisten, die da drin sind, da musst du jemanden anrufen und sagen, kannst du vorbeikommen, mich kitzeln, ich wollte gerade lachen, ich habe einen Witz gelesen. Aber gut, aber weißt du, mit diesem auf die Nase fallen, das ist so, da sind zwei Jungs unterwegs und der eine stolpert und fällt auf die Nase, richtig aufs Gesicht und er steht wieder auf und dann sagt der andere zu ihm, ist mit deiner Nase in Ordnung, alles in Ordnung oder ist sie kaputt? Nee, sagte ich, glaube, es ist in Ordnung. Ich meine, die zwei Löcher waren vorher schon drin. Also, sehen wir so, also kann es ganz entspannt sein. Deine zwei Löcher, die du da auf einmal entdeckst, waren vorher auch schon da. Okay? Sei entspannt. Genieße das Leben mit Gott. Hey, vorher hast du ein bedrängtes Leben gehabt unter Sünde und Teufel und all dem Müll, den du mit dir rumgeschleppt hast. Jetzt ist doch mal Zeit, in das Leben mit Gott zu kommen und das Leben zu genießen. Gott sagt, ich habe dich in ein gutes und weites und fruchtbares Land gebracht. Genieße die Früchte dieses Landes. Genieße das, was Gott dir zur Verfügung gestellt hat. Verstehst du? Wir müssen mal wirklich wieder so Genießer-Christen sein. Genieße das Gute, das Gott dir gegeben hat. Alles ist euer, weil ihr Christus gehört. Genießt doch auch alles. Nur du kriegst nicht alles auf einmal gebacken. Deshalb gehen wir von Erkenntnis zu Erkenntnis und Bereich für Bereich und in unserem Leben und wandeln mit Jesus. Er sagt hier, wird uns reichlicher zuteil. Vers 3, 2. Petrus 1, da seine göttliche Kraft Dynamis, innewohnende Kraft, da seine göttliche innewohnende Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat. Die innewohnende Kraft hat uns alles, was wir zum Leben brauchen und alles, was wir zur Gottesfurcht brauchen, Gottseligkeit, Gottesfurcht, geschenkt. Das ist uns geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Der Herr sagt, meine Tugend, meine eigene Tugend, meine eigene Tüchtigkeit, also das heißt seine eigene Herrlichkeit und Tugend, Tüchtigkeit, Fähigkeit, Vollkommenheit, Tugend. Gott sagt, du warst unfähig, ich gebe dir meine Fähigkeiten. Du warst unvollkommen, ich gebe dir meine Vollkommenheit. Das ist, verstehst du, haben wir alles durch Christus. Seine in uns wohnende Kraft hat uns das bereits schon geschenkt. Das ist schon in mir und dir drin. Du musst es nur mal endlich erkennen, dass es in dir drin ist. Und wenn du das erkennst, dann musst du anfangen, es auszusprechen, dass es in dir drin ist. Und dann wirst du dieses Leben, was in dir drin ist. Und dein Leben wird ein anderes werden. Seid ihr noch mit mir? Okay. Soll ich aufhören? Okay. Gut, man kann ja mal fragen, oder? Ich lese das nochmal aus der Hoffnung für alle jetzt. Hoffnung für alle sagt, 2. Petrus 1, 2 und 3, ich wünsche euch, dass Gottes Gnade und sein Friede euch immer mehr erfüllen. Das wird geschehen, wenn ihr Gott und unseren Herrn Jesus Christus immer besser kennenlernt. Schön einfach ausgedrückt, ne? Das wird geschehen, wenn ihr Gott und unseren Herrn Jesus Christus immer besser kennenlernt. Vers 3, alles was wir brauchen, um ein Leben zu führen, wie es Gott gefällt, hat uns Christus geschenkt. Also durch diese Dynamiskraft, wie wir im Elberfelde lassen. Denn durch ihn haben wir Gott kennengelernt, der uns in seiner Macht und Herrlichkeit zu einem neuen Leben berufen hat. Es ist seine Macht und seine Herrlichkeit. Gott sagt, du bist jetzt berufen zu einem neuen Leben. Als Marita und ich beim Standesamt waren, da war die offizielle Berufung bestätigt, wir sind jetzt ein Ehepaar. Verstehst du? Und wir mussten nicht die nächsten Wochen überlegen, du Schatz, sind wir ein Ehepaar oder sind wir keins? Meinst du, das war echt? Meinst du, das war auch ein Kuli, der gültig war zur Unterschrift? Also ich weiß nicht, Schatz, du vielleicht nach einem Monat, du Schatz, ob das wirklich jetzt echt war mit unserer Heirat? Vielleicht leben wir doch in wilder Ehe. Vielleicht ist da doch nicht alles so richtig. Nein, auf so eine Idee sind wir überhaupt nicht gekommen. Es war schriftlich, es war amtlich, wir waren ein Ehepaar. Du bist von neuem geboren, du bist erfüllt vom Heiligen Geist, es ist amtlich, es ist schriftlich, du bist ein Kind Gottes und kannst jetzt wachsen in der Erkenntnis Gottes. Durch die innewohnende Kraft des Christus, die Kraft Gottes in dir. Das ist nicht Religion. Wir sprechen mit Jesus, ich möchte dich mehr erkennen. Sag es ihm doch einfach. Du willst mehr von Jesus erkennen, mehr von Gott? Sag es ihm, Herr, ich möchte dich noch viel besser kennenlernen. Offenbar dich mir bitte. Zeig mir Seiten in deinem Leben her, die ich bisher noch nicht kenne. Zeig mir Seiten in deinem Leben, die ich bisher nicht kenne. Zeig mir diese Seiten in deinem Leben. Ich habe dich in manchen Bereichen kennengelernt und es gibt Phasen des Kennenlernens. Was sagt denn der Johannes in seinem ersten Brief? Ich schreibe euch Kindlein, euch sind die Sünden vergeben. Ich schreibe euch Kindlein, euch sind die Sünden vergeben. Weißt du, da kommen wir, wow, ich habe Erkenntnis, die Sünden sind mir vergeben. Ich bin sauber, ich bin gereinigt. Das ist eine Erkenntnis. Dann sagt er, ich schreibe euch Jünglinge, euch junge Männer. Ihr seid stark geworden und habt den Bösewicht, den Feind überwunden, weil das Wort Gottes in euch ist. Eine andere Stufe oder Ebene der Erfahrung. Und dann sagt, ach, und euch Vätern schreibe ich auch, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang ist. Verstehst du? Wir wachsen in der Erkenntnis. Es geht weiter. Wenn du zu Jesus kommst, weißt du erst, boah, meine ganze blöde Vergangenheit ist weg. Ich bin gereinigt durch Jesus, durch das Blut Jesu. Aber weißt du, dann gehst du ins Wort, dann lernst du und dann kriegst du mit, dass dieser Jesus dir sagt, hey, du hast Autorität. Du hast Autorität im Namen Jesu gegen alle Gewalt der Finsternis. Du hast das schriftlich von ihm bekommen. So, und jetzt fängst du an, das zu lesen. Du fängst es an, für dich zu verinnerlichen, für dich anzunehmen, für dich wahrzunehmen. Und dann fängst du an zu sagen, ja, ich habe Autorität. Und der Feind begegnet dir, der Feind will dich stören, der Feind will dich attackieren. Und du sagst, nein, im Namen Jesu. Du darfst mich nicht attackieren. Wer aus Gott geboren ist, den tastet der Arge nicht an. Du darfst mich nicht antasten. Wieso kannst du so auftreten? Das hast du erkannt im Wort. Du hast das gelesen und hast das für dich als Wahrheit genommen. So vernehmen wir Wahrheit für uns. Ich bin nicht minderwertig. Nein, ich bin wertvoll und angenommen in dem geliebten Sohn Gottes. Und ich bin auch wertvoll und angenommen in meiner Gemeinde. Ich kann Fehler machen. Ich kann manchen Bock geschossen haben. Aber eins weiß ich, nicht nur Jesus liebt mich, meine Gemeinde liebt mich auch. Schade um die, die keine Gemeinde haben. Diesen Genuss, diese Erfahrung kannst du nicht mitmachen, kannst du nicht erleben, außer vielleicht nur mal gastweise. Aber Gott will, dass du in einem Dauerbereich von familiärer Gemeindegemeinschaft bist. Einen letzten Vers lese ich, 1. Johannes 5,20. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist, und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Also Jesus ist gekommen, ein Grund, warum er mitgekommen ist. Ich will, dass ihr meinen Vater kennenlernt. Hier steht, deshalb kam Jesus. Ich will, dass ihr meinen Vater, Vater Gott, besser kennenlernt. Ich bin die Tür zum Vater, ihr nehmt mich auf, ihr werdet von neuem geboren. Und ihr geht direkt durch zum Vater. Und jetzt fangt ihr an, den Vater besser kennenzulernen. Und der Vater, und Jesus sagt, ich und der Vater, ich sage nicht, dass ich weggehe und ihr Waisen seid. Nein, ich werde euch den Heiligen Geist senden, sagt er im Johannesevangelium. Aber er sagt nicht nur, dass ich den Heiligen Geist euch senden werde, sondern ich, der Vater und ich, wir kommen und wir machen Wohnung bei euch und wir werden Gemeinschaft mit uns haben. Und deshalb sagt 1. Johannesbrief, Vers 5, glaube ich, ist es, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und ist mit dem Sohn. Wir haben diese Gemeinschaft. Und dann sagt er, wenn jemand sündigt und sagt, ich habe nicht gesündigt, dann ist er ein Lügner. Aber wenn jemand gesündigt hat, dann sage er, ich habe gesündigt und der Herr wird dir vergeben und dich reinigen von aller Ungerechtigkeit. So steht es geschrieben. Ja, das alles geschieht aber, während du Gemeinschaft mit Gott hast. Gemeinschaft mit Gott zu haben, mit Jesus zu haben, heißt ja nicht fehlerlos zu sein. Es heißt aber, den Fehlerlosen in meinem Leben zu haben, den Vollkommenen, Vollendeten in meinem Leben als Herrn zu haben, der in mir wohnt. Und der sagt, ich verwandle dich, ich bringe dich von Vollkommenheit zu Vollkommenheit. Immer, die Schrift sagt, immer wenn wir etwas erkannt haben und das umsetzen, dann sind wir in diesem Punkt vollkommen. Aber wir sind nicht vollendet. Dann haben wir Gemeinschaft mit dem Vater, wir leben mit dem Vater und dann erkennen wir neue Dinge. Oh, dann sagen wir, oh Herr, da darfst du mich auch drin verwandeln. Und dann setzen wir das um mit dem Herrn und wir sind wieder vollkommen darin. Und er sagt, du willst ja noch mehr von Gott kennenlernen. Da sagt er, okay, machen wir weiter. Du sollst mich besser kennenlernen. Als Marita und ich geheiratet haben, hey, in der ersten Woche der Ehe, was haben sie? Schatz, von jetzt an beginnt das Leben in Langeweile. Ich kenne jetzt alles von dir. Du kennst alles von mir. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Was zu sagen war, ist gesagt worden. Schatz, öden wir uns an. Es gibt zwar keine Seligpreisung, selig sind, die sich anöden, aber öden wir uns an, Schatz. Denn was gesagt wurde, ist gesagt, es gibt nichts Neues mehr. Hat Salomo schon gesagt, Liebling, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Ja, es gibt nichts Neues. Ich kenne dich jetzt, du kennst mich. Nein. Wir sind jetzt dieses Jahr 37 Jahre verheiratet. Und wir lernen uns noch immer besser kennen, noch immer besser und noch immer anders und noch immer weiter. Das ist super, das ist toll. So ist es mit Jesus. Wir leben mit ihm. Sagt er, wir haben früher mal gesungen, er geht mit mir und er spricht mit mir. Er sagt mir, Herbert, du bist mein. Jeder Augenblick mit ihm ist ein guter Augenblick. Selbst wenn du versagt hast, dann solltest du diesen Augenblick, wenn du dann zu ihm kommst, besonders schätzen, weil du dann nämlich von deinem Dreck gerade wieder sauber gemacht wirst. Schätze diese Augenblicke. Nicht nur, wenn es dir gut geht. Geh in jeder Bereich, in jedem Bereich zum Herrn. Wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist. Wozu? Und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem... Hallo? Was steht in deiner Bibel? Wir sind in dem Wahrhaftigen. In seinem Sohn Jesus Christus. Er wird auch der Wahrhaftige genannt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt er. Und in seinem Sohn Jesus Christus. Und wir sind in dem Wahrhaftigen und wir sind auch in seinem Sohn Jesus Christus. Wir sind in Christus. Er geht mit mir, ich bin in ihm. Du musst wissen, das heißt, wir in Christus bedeutet, dass er wie eine zweite Haut auf dir ist. Er ist in dir drin, er lebt durch den Geist Gottes in dir, aber wir sind auch in ihm. Das ist doch, was Paulus den Ungläubigen sagt. Er sagt, als er predigt in der Apostelgeschichte, er sagt, Gott hat alles geschaffen. Alles ist so angelegt, dass wir nur in ihm bestehen können, sagt er in Kolosserbrief dann später, da rollt er das weiter auf. Aber er sagt dann diesen Leuten, und er sagt, in ihm leben, weben und sind wir. Habe ich neulich doch gesagt. In ihm leben, weben und sind wir. Das sagt er den ungläubigen Götzenanbetern. In ihm leben, weben und sind wir. Er sagt, Gott umgibt euch. Er ist immer in eurer Nähe. Er ist allgegenwärtig. Und er sagt ja, in ihm leben, weben. Was heißt weben? Das heißt, ich sagte, ich kann Webstuhl hinstellen und loslegen. Sondern dieses Wort weben heißt, in ihm bewegen wir uns. Der Ungläubige, der über diese Welt läuft, der bewegt sich, weil Gott in seinem Umfeld ist. Wenn Gott nicht in seinem Umfeld wäre, würde er sofort sterben. Aber da er nicht von neuem geboren ist, nimmt er Gott nicht wahr. Kann er Gott nicht erkennen. Er nimmt Gott nicht wahr. Das Schlimme für Gott ist, wir sind von neuem geboren und wir verhalten uns dann manchmal wie die Ungläubigen, wir nehmen ihn auch nicht wahr. Und Gott sagt, ich bin jetzt, du hast mich jetzt sogar angezogen. Der Ungläubige hat Jesus nicht angezogen. Der ist umgeben von der Allgegenwart Gottes, auch als Person. So, wie sagte mir die Tage jemand, war jetzt nicht wiedergeborener Christ, aber ich bin hingegangen und habe mich hingesetzt, ich hatte arge Probleme und ich habe gesagt, Gott, ich glaube, dass es dich gibt und ich glaube an dich. Gott, würdest du bitte die Situation meiner Familie und meiner Ehe ändern? Würdest du bitte mir Zukunft geben und Änderung bringen? Und dann sagt sie, Person, dann bin ich nach Hause gegangen. Und auf einmal fing Gott an zu handeln. Und Dinge veränderten sich, Dinge wurden offenbar, Dinge wurden geklärt. Und auf einmal bekam ihr Leben Zukunft und Perspektive. Inzwischen hat sie ihr Leben Jesus gegeben. Verstehst du, Gott liebt ja die ganze Welt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn schickte, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Denn die nicht glauben, sind schon verloren. So, und das ist doch, was der sagt. Paulus sagt, in ihm leben wir, bewegen wir uns. Das sagt er den ungläubigen Leuten. Denen, der sagte, ich habe gesehen, eure ganze Stadt ist voller Götzentempel und Dämonenfratzen. Ich habe das alles gesehen, aber Gott ist hier. Gott ist hier. Gott ist, und diesen Gott, der uns umgibt, den ihr nicht kennt, den verkündige ich euch. Diesen unsichtbaren, ewigen Gott, der keinen Altar braucht, den verkündige ich euch. Und dann bekehrten sich Leute dort. Und auf einmal, und sie wurden getauft im Namen Jesu. Und dann eine Gemeinde entstand später. Versteh, all diese Dinge. Und auf einmal, sie wurden getauft und haben Christus angezogen. Auf einmal war der Christus, der, in dem man sich bewegt, weil man sonst gar nicht existieren könnte. Kolosserbrief sagt, alles ist so geschaffen, damit es nur leben kann, wenn, solange Christus lebt. Wenn Christus ausgelöscht würde im Universum, würden alle Menschen ausgelöscht werden. So. Und wir bewegen uns. Und jetzt sagt er von Paulus, sagt Paulus, wir aber haben den Christus angezogen. Verstehen? Das müssen wir mal erkennen. Wir müssen wissen, er ist auf mir wie eine zweite Haut. Das heißt, wenn du mich anfasst, du fasst nicht nur den Herbert an, du fasst auch Jesus an. Weil wir sind sein Körper. Tempel und Körper. Einzelne Tempel, gemeinsam Körper. Wir sind der Körper Jesu Christi. Deshalb, wenn wir jemand anfassen, kriegen diese Menschen eine Berührung mit Christus, wenn wir das glauben. Wenn du denkst, dass du so nichts wert bist, du bist so eine kleine, miese Flasche oder sonst wo, und dann du jemand berührst, dann wird er eine miese Flaschenberührung haben. Aber wenn du hergehst und du weißt, ich bin im Namen Jesu, ich bin in Christus und Christus ist in mir, und du gehst und du betest mit jemandem, dann weißt du, diese Person, durch deinen Glauben, durch deine Erfahrung, durch deine Erkenntnis, du weißt, diese Person hat jetzt eine Berührung mit dem lebendigen Gott. Darum geht es. Wenn wir das erkennen, dann sind wir, was ist, wenn es nicht passiert? Die Frage stelle ich mir überhaupt nicht. Will ich auch gar nicht wissen. Geht mich nichts an. Jesus hat gesagt, geh hin, lege den Kranken die Hände auf, fertig, Ende aus. Predige und ich werde überführen. Sie legten die Hände auf und der Herr bewirkte es durch mitfolgende Zeichen. Es ist doch nicht meine Verantwortung. Meine Verantwortung ist, meinen Körper zur Verfügung stellen. Gott sagt, gib mir deinen Körper, leg ihn auf die Menschen. Gib mir deine Zunge, predige zu den Menschen, damit ich sie überzeugen kann. Versteht? Wir predigen und Gott überführt, der Heilige Geist überführt. Wir legen die Hand auf und Gott schießt seine Kraft rein. Und da kannst du im Rollstuhl angefahren kommen und einen anderen Rollstuhlfahrer aus dem Rollstuhl holen. Weil, wenn du weißt, dass Christus in dir wohnt. Hallo? Du bist der Körper Christi. Du und ich, wir sind der Körper Christi. Da kann man Gott anfassen. Wenn man uns berührt, anfasst, dann fasst man den Himmel an. Oh, wenn das mal gefallen ist in unser, wenn das mal in uns hineingefallen ist, und dann ist es uns doch wurscht, wenn die Welt lacht über uns. Dann ist sie doch, es ist doch wurscht, wenn sie sagen, du frommer Depp. Du weißt doch, dass du es nicht bist. Du weißt doch ganz genau, dass du das nicht bist. Warum regst du dich darüber auf? Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Wir sind in dem Wahrhaftigen, wir sind in dem Wahrhaftigen. Er sagt, wir sind in dem Wahrhaftigen. Wir sind in ihm drin. Wir sind in dem Wahrhaftigen. Wir sind, ich will, dass du das ausdenkst, dass du das ausschwitzt, dass du das ausbadest, dass du es von mir aus ausbrichst. Ich bin in Gott, ich bin in dem Wahrhaftigen, ich bin in Christus. Und ich werde nicht locker lassen, bis es aus deinen Ohren und aus deinen Augen und aus deinen Poren und aus deinen Zehennägeln raustropft. Ich bin in Gott. Hallo? Du sagst, danke für die Ankündigung, ich komme jetzt nicht mehr wieder. Er ist recht, ne? Er ist recht, Mann. Wir sind doch besondere Leute. Wir sind besondere Leute. Dieser ist der wahrhaftige Gott. Jetzt lese ich zum Schluss noch aus Hoffnung für alle diesen Vers. Wir wissen, dass der Sohn Gottes zu uns gekommen ist, damit wir durch ihn Gott kennenlernen, der die Wahrheit ist. Durch Jesus Christus, seinen Sohn, haben wir Gemeinschaft mit Gott. Ja, Jesus Christus selbst ist der wahre Gott. Er ist das ewige Leben. In ihm sind wir, in ihm haben wir Gemeinschaft, in ihm bewegen wir uns, in ihm tun wir unseren Dienst, weil er ständig da ist, der Heilige Geist da ist, der Vater mit seiner Allgegenwart ständig da ist. Weil sie da sind, können wir auch in Geist und in Kraft dienen. Ich kam zu euch nicht mit Worten der Überredung, nicht mit überredenden Wortkünsten. Ich kam zu euch und ich wusste nichts anderes, sagt Paulus, als Christus den Gekreuzigten. Und mein Dienst, ich kam zu euch in Schwachheit, ich kam mit Phobie, ich kam mit Zittern, aber mein Dienst geschah in der Weisung des Geistes und der Kraft. Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, auf überzeugende Worte beruht, sondern auf Gottes Kraft. Eine Offenbarung des Geistes zu haben, ist eins über eine Situation. Aber dann mit diesem Menschen oder mit solchen Menschen auch zu gehen und zu beten, dass die Kraft Gottes sie jetzt berührt, das gehört beides zusammen. Der Geist offenbart, er ist unser Helfer, er zeigt, er sieht die Dinge und blickt die Dinge, die wir nicht sehen, nicht blicken. Und wir beten, wir haben es gestern Abend wieder im Gottesdienst erlebt, war so toll, so fantastisch. Da sind Leute gekommen, ich habe gesagt, ich will nicht wissen, was los ist. Ganz einfach, ich will, dass Gott es mir zeigt, damit sie wissen, es geschieht im Geist. Und dann beten wir. Und wir haben das, ich habe das gestern so gemacht, wieder so gemacht, wie ich das halt immer wieder so mache, wie das so meine Gewohnheit geworden ist. Ich habe gebetet, der Heilige Geist zeigte, offenbarte, was da los war. Ich habe erzählt, was ich sehe, was los ist. Die Person sagt, das stimmt genau. Das ist genau, was mir passiert ist. Das ist genau, wie es mir geht. Das ist genau passiert. Und er sagt, und jetzt beten wir und jetzt kommt der Herr, jetzt kommt der Heilige Geist mit Kraft und er wird dir helfen und diesen Umstand, diese Notsituation, diese Beschädigung in deinem Leben, er wird es, was auch immer es ist, ich spreche jetzt allgemein, ich habe ja das auf den Punkt gebracht, wird kommen, der Herr ist jetzt hier und er wird jetzt das dich losmachen davon und er wird jetzt einen Prozess von Heilung beginnen. Dann haben wir das gebetet und wir haben das ausgesprochen. Ich habe dem Herrn gedankt. Ich habe gesagt, Herr, du bist jetzt hier und du machst das jetzt. Sonst würde Gott das ja gar nicht auch zeigen. Durch den Geist gesehen, Erweisung des Geistes und jetzt in der Kraft. Und dann haben wir gebetet und dann sahen wir, wie Gott das alles verändert hat, so grandios in ihrer Seele Veränderung bewirkte, dass die Person, sie fing an zu weinen. Sie fing an zu schluchzen und sie wusste nur, ich sage, und sie merkt, ja, Gott tut es, ich merke es. Dann habe ich erzählt, was Gott tut, was ich gesehen habe und ich spüre es. Ich merke, dass der Herr das gerade jetzt tut. Verstehst du? Das ist einfach unkompliziert. Wenn du weißt, dass du in Christus bist und Christus auch in dir ist, dann kannst du genau dasselbe tun, weil du bist berufen, dasselbe zu tun. Du bist berufen, dasselbe zu tun. Und wenn wir das in unserem Umfeld tun und leben, dann verändern wir die Welt. Dann lindern wir die Schmerzen. Dann machen wir das Tränental, das Baccarat-Tal zu einem Freudental. Da ist jemand und die Leute auch so gestern, die dann geweint haben. Tränen sind geflossen. Gerade auch bei der Person. Bei jemand anders war noch eine andere Situation. Aber hier, Tränen sind geflossen. Aber danach, als die Heilung einsetzte und der Herr wiederherstellung war, da fingen die Augen an zu strahlen. Die kummervollen, die traurigen Augen verwandelten sich in Freudenaugen. Was war geschehen? Ich war in ihr Baccarat-Tal, in ihr Tränental gekommen. Mit dem Heiligen Geist, mit der Offenbarung des Geistes. Der Heilige Geist hat Heilung gebracht. Und diese traurige Person wurde eine freudige Person. So wirkt das. Und wir sind berufen, so einfach so mit Gott zu leben. Ich ermutige euch, in eurem Umfeld so zu leben. Ich halte nichts davon, Menschen tot zu predigen, mit Parolen und du musst jetzt und mach dies und wenn du je das, dann wird Gott das und tu jetzt dies und mach ja den. Und weißt du, am besten auf den Straßen rumschreien. Ich habe etwas von Jesus gelernt und gehört. Er hat gesagt, wenn er auf der Straße reden wird, er wird dort nicht rumschreien. Jesus sagt, er wird kein Geschrei machen auf der Straße. Er brüllt dort nicht rum. Wir brauchen auch nicht rumbrüllen. Wir können ganz einfach dienen und am besten noch von Mann zu Mann. Und wenn dann auf einmal jemand da auf dem Luisenplatz oder in deinem Büro jemand die Offenbarung des Geistes und der Kraft Gottes durch dich erfährt, dann werden andere stehen bleiben und sagen, was geht denn hier ab, was passiert hier? Und dann werden andere kommen und sagen, was passiert denn hier? Und auf einmal wirst du Menschen haben und auf einmal wirst du predigen, sprechen können. So hat Jesus es getan. Er wies es in der Erweisung des Geistes und der Kraft, Leute blieben stehen, Leute sammelten sich und er predigte. Verstehst du? Wir wollen sie erstmal richtig massiv anpredigen und dann laufen sie fort. So, fang doch an, im Geist zu leben. Christus in uns, er geht mit mir. Überall, wo wir gehen, läuft Jesus. Überall läuft Jesus. Wenn du jetzt gleich fährst, er läuft mit dir, er geht mit dir. Er geht mit dir. Ja, gehörst zwar jetzt nicht zu der Gemeinde, aber ich denke, er geht trotzdem mit dir, oder? Ja. Meinst du, das gilt auch für dich? Ja. Okay, ja, okay. Ich glaube das ganz fest, ja. Der Herr ist wirklich. Und lass dich nicht abbringen. Nimm du. Du hast gelernt, im Glauben zu nehmen. Du hast es gelernt. Also sie ist eine Person, wenn sie betet, ich könnte voller Unglauben sein, sie würde den Rest Glaubens aus mir rausziehen. Und würde es anzapfen und auffressen. Auftrinken. Okay. Versteht? Wir müssen auch lernen, im Glauben zu nehmen. Meistens haben wir, wenn wir zum Beten kommen, müsst ihr mal gucken, wenn man Aufruf macht, komm, wir beten für dich, und dann kommst du hin und willst mit der Person beten und dann geht der Kopf runter und die Augen zu. Also ich nehme das als Signal wahr, bitte lass mich in Ruhe, guck mich nicht an, ich möchte kein Gebet. Nein, wisst ihr, was das ist? Religiosität. Volle Religiosität. Jesus hat immer gesagt, schau mich an, was möchtest du, dass ich dir tun soll? Und deshalb sage ich den Leuten, auch gestern und wo immer ich bin, auch ungläubig, sage, schau mich an. Weil auch die Ungläubigen, mit denen ich spreche oder mit denen ich bete, ich will, dass sie mir in die Augen schauen. Warum? Weil sie den Christus in meinen Augen sehen werden. Sie werden sehen, da drinnen in diesem Körper ist der Christus. Ich will, dass sie sehen. Sie werden über meine Augen die Güte Gottes sehen. Sie werden über meine Augen die Barmherzigkeit Gottes sehen. Sie werden es über meine Augen sehen. Wenn sie ihre Augen zu haben, den Kopf geneigt haben, dann sehen sie nichts. Aber ich will, dass sie den Christus, der in mir lebt, sehen. Und deshalb, ihr habt es gemerkt, auch wenn ihr nach vorne gekommen seid, heißt er, bitte schau mich an. Mach deine Augen auf. Bitte schau mich an. Und für manche ist das so schwierig gewesen, mich anzugucken, weil man das so tief gewohnt ist, immer den Kopf zu neigen. Und Ernest, schau mich an. Du wirst mich nicht verunsichern. Ich will, dass du den Christus siehst und du wirst ihn sehen, wie er aus meinen Augen dich anguckt. Und du wirst sehen, er ist gütig und er ist voller Liebe und er ist voller Kraft und er ist voller Barmherzigkeit. Dasselbe du, wenn du mit jemand betest, dann sagt diese Person, schau mich an. Dann wird diese Person in dir den Christus sehen. Sie wird sehen. Wenn du natürlich da stehst, hoffentlich sieht man ihn jetzt, den Christus. Dann wird sie natürlich in deinen Augen Panik sehen und Angst, ja. Aber wenn du weißt, ich bin in Christus, Christus ist in mir, ich lebe in ihm, dann guckst du die Person an und du weißt, jetzt guckt der Christus sie an. Hallo? Jetzt guckt der Herr sie an. Und dann geschehen diese Dinge. Und dann kann Offenbarung geschehen. Amen? Dann mache ich mal Schluss für heute. Okay, Gott segne uns durch diese Woche. Setze das um.